Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Viktoria Eglau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung an Pfingsten, durch die sich wie ein roter Faden das Heilige ziehen wird. Gläubige Christinnen und Christen feiern zu Pfingsten die Ankunft des Heiligen Geistes, also jener göttlichen Kraft, die der Bibel zufolge damals in Jerusalem Jesu Jüngern zuteil wurde, 10 Tage nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche und als Beginn der Mission, das Evangelium weltweit zu verbreiten. Einen Tag vor Pfingsten ist das jüdische Schawortfest zu Ende gegangen und bei dem feiern die Gläubigen die Gabe der Heiligen Schrift, der Tora. Wir sprechen darüber in etwa 20 Minuten mit einem Rabbiner. Vorher aber reisen wir in diesem Podcast zu heiligen Orten und Pilgerwegen in Jerusalem.
Ist auch mal die Frage, wer kann solche Pilgerwege gehen? Jerusalemer natürlich können, israelische Staatsbürger können, aber Palästinenser, die in der Westbank leben, brauchen eine spezielle Erlaubnis, um Jerusalem zu betreten. Und von daher ist es für die meisten, es sei denn, sie haben sowieso eine Arbeitserlaubnis, eigentlich illusorisch, am Freitag hier in die Al-Aqsa-Moschee zum Gebet zu kommen.
Die Theologin Tamar Avraham macht Stadtführungen durch die Stadt, die 3 Religionen heilig ist. Warum die Heiligkeit manches kompliziert macht, erfahren Sie gleich. 1 Quadratkilometer geballte Religion, das ist die Jerusalemer Altstadt. Auch zu Pfingsten ist sie wieder voller Pilger und Pilgerinnen. Viele unterschiedliche Sprachen schwirren durch die Gassen. Gepilgert wird in Jerusalem aber eigentlich jeden Tag. Schließlich befinden sich hier einige der wichtigsten heiligen Stätten und Gebetsorte der 3 großen Weltreligionen. Klagemauer, Grabeskirche und Tempelberg. Außerdem hunderte kleinerer Kirchen, Synagogen und Moscheen, die jedes Jahr von Millionen Menschen aus aller Welt besucht werden. Auf denselben Straßen und Gassen sind auch die einheimischen Gläubigen auf dem Weg zum Beten unterwegs. Ihre Pilgerwege kreuzen und überschneiden sich immer wieder. Einen kleinen Überblick darüber, wer, wann, wo auf dem Weg zu welchem Heiligtum durch Jerusalem geht, verschafft uns jetzt Brigitte Jünger.
Ein x-beliebiger Tag in der Jerusalemer Altstadt. Eine Gruppe christlicher Pilger folgt dem Leidensweg Jesu, der Via Dolorosa. Sie tragen kleine oder große Kreuze und sorgen jedes Mal für einen Stau in den engen Gassen, wenn sie an einer der 14 Stationen Halt machen, die den Prozessionsweg säumen. Ob es sich tatsächlich um den Weg handelt, den Jesus vor seinem Tod gegangen ist, darüber sind sich die Forscher nicht einig. Zu ungenau sind die Evangelien und andere Überlieferungen in ihrer Beschreibung. Auf historische Exaktheit kommt es aber auch gar nicht an. Kreuzwege gibt es schließlich auch an vielen anderen Orten der Welt. Entstanden ist die Tradition dieses Andachtswegs nicht in Jerusalem, sondern im Europa des Mittelalters. Von dort ist sie in Jerusalem übernommen worden.
Die Via Dolorosa ist eine Tradition, die erst in der Kreuzfahrerzeit, also ab dem 11. Jahrhundert beginnt, eben die Überlegung, wo ging der Leidensweg Jesu her? Und es gibt eben jeden Freitag am frühen Nachmittag die offizielle Prozession der Franziskaner, die hier beginnt, die am Karfreitag eben noch viel größer ist. Aber es gibt auch viele Pilgergruppen, die das individuell gehen, zu allen Tages- und Nachtzeiten, könnte man sagen. Und da kann man wirklich das ganze Gemisch hauptsächlich katholischer Pilger natürlich sehen, die das auf sehr unterschiedliche Weisen machen. Gerade Lateinamerikaner oder Filipinos haben Gitarren dabei, singen. Also da kann man wirklich sehr unterschiedliche Formen von Frömmigkeit sehen.
Die jüdische Theologin und Stadtführerin Tamar Avraham lebt seit 40 Jahren in Jerusalem. Sie führt mich zum Löwentor, dem östlichen Zugang zur Altstadt. Ganz in der Nähe befand sich vor 2000 Jahren die Palastfestung Antonia, in der der römische Statthalter Pontius Pilatus residierte, wenn er in der Stadt war. Seit dem 12. Jahrhundert geht die christliche Tradition davon aus, dass Jesus dort der Prozess gemacht wurde. Wissenschaftlich nachweisbar ist das heute nicht. Wo diese Festung ehemals stand, befindet sich heute eine muslimische Schule. Hier beginnt die Via Dolorosa.
Da es eine Schule ist, kann es natürlich nicht als heiliger Ort benutzt werden. Das heißt, die erste Station ist zwar offiziell da, aber man kann sie nicht religiös benutzen. Und darum haben die Franziskaner hier gegenüber in ihrem Kloster in der Flagellatio die erste und die zweite Station miteinander verbunden. Und es sind dann auch zwei Kapellen, dass man sich sozusagen das teilen kann. Und da ist dann wirklich ein ruhiger Ort im Grunde genommen, wo man so eine Prozession auch beginnen kann.
Ja. Die Geißelungskapelle und die Verurteilungskapelle sind die beiden ersten Stationen und der Sammelpunkt für die Pilger. Auf dem Gelände kann man auch die großen Holzkreuze ausleihen. Von hier aus zieht sich die Via Dolorosa einmal quer durch die Altstadt bis zur Grabeskirche.
Grabeskirche ist ja der westliche Name, während er in den östlichen Kirchen die Anastasis, die Auferstehungskirche heißt. Und auch auf Arabisch ist es der Name als Auferstehungskirche übertragen worden.
Die Hauptstraße, die die Via Dolorosa als erstes kreuzt, ist die nordsüdlich verlaufende Al-Wadj-Straße, die vom Damaskustor zur Klagemauer und zur Al-Aqsa-Moschee führt.
Die Via Dolorosa biegt jetzt hier rechts ab an der fünften Station, wo es heißt, Simon von Cyrene half Jesus das Kreuz zu tragen. Und es geht hier wieder hinauf. Und die einzelnen Stellen, wo Jesus unter dem Kreuz fällt, sind eigentlich immer da Stellen, wo es nach oben geht. Wo man sich also auch vorstellen kann, dass es ein Stück anstrengender wird. Aber der muslimische Pilgerweg geht jetzt hier eben weiter. Und ich denke, wir nehmen auch erstmal den, weil der gerade halt benutzt wird.
So festgelegt und strukturiert wie die Via Dolorosa ist kein anderer Pilgerweg in der Jerusalemer Altstadt. Juden und Muslime gehen auf individuellen Wegen zu ihren heiligen Stätten und das jeden Tag. Freitags ist besonders viel los. Am frühen Abend beginnt der Schabbat, mittags halten die Muslime in der Al-Aqsa-Moschee das Freitagsgebet, das wichtigste Gebet der Woche. Die Muslime, die durch das Damaskustor gehen, werden am Brotstand gegenüber schon auf das Gebet eingestimmt. Seit dem frühen Morgen sind dort religiöse Gesänge vom Band zu hören. Am späten Vormittag kommen immer mehr Leute mit dem Gebetsteppich unter dem Arm. Besonders junge palästinensische Männer müssen am Damaskustor damit rechnen, von den israelischen Polizisten kontrolliert zu werden, die dort stationiert sind.
Ist auch mal die Frage, wer kann solche Pilgerwege gehen? Jerusalemer natürlich können, israelische Staatsbürger können, aber Palästinenser, die in der Westbank leben, brauchen eine spezielle Erlaubnis, um Jerusalem zu betreten. Und von daher ist es für die meisten, es sei denn, sie haben sowieso eine Arbeitserlaubnis, eigentlich illusorisch, am Freitag hier in die Al-Aqsa-Moschee zum Gebet zu kommen. Im Ramadan werden großzügiger auch Erlaubnisse gegeben, die heißen auch wirklich Gebetserlaubnisse, aber an einem normalen Freitag ist das nicht unbedingt möglich. Und das ist auch eine große Sehnsucht für viele, endlich mal hier hinkommen zu können.
Al-Haram Asch-Sharif, der Bereich der erhabenen Heiligtümer, wie das Gelände oberhalb der Klagemauer auf Arabisch heißt, ist schließlich nach Mekka und Medina das drittwichtigste Heiligtum der Muslime.
Also im engeren Sinne ist die Al-Aqsa-Moschee die Moschee und der Felsendom ist der heilige Ort mit dem Felsen, der als der Ort von der Himmelfahrt Mohammeds gilt. Aber je nachdem, wie viele Leute da sind, kann eben das ganze Areal als Moschee benutzt werden. Und heute ist eigentlich auch der Name, den die Muslime benutzen für das ganze Areal, Al-Aqsa. Der heutige Muslim sagt nicht Al-Haram Asch-Sharif, sondern sagt Al-Aqsa für das Ganze.
Der Ort wird von Nicht-Muslimen meist Tempelberg genannt. Ein sichtbarer und gleichzeitig unsichtbarer Dreh- und Angelpunkt für Muslime, Juden und Christen, aufgeladen mit Heiligkeit, die nirgendwo auf der Welt zu toppen ist. Juden verorten hier traditionell die Bindung Isaaks, Christen eher als Isaaks Opferung bekannt. Viele Jahrhunderte lang stand dort der Tempel, das zentrale jüdische Heiligtum, in dem die Shekhinah, die Anwesenheit Gottes, verehrt wurde. Jesus hat diesen Tempel ebenfalls besucht. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 stellten die Römer dort Kaiser- und Jupiterstatuen auf, die kultisch verehrt wurden. Im 6. Jahrhundert wurde an gleicher Stelle eine der Mutter Gottes geweihte Kirche errichtet. Die ersten Muslime richteten ihre Gebete nach Jerusalem, zur fernen Kultstätte, wie der Name der Al-Aqsa-Moschee zu übersetzen ist, bis noch zu Lebzeiten Mohammeds Mekka für sie ins Zentrum rückte. Bis heute verorten Muslime auf dem Areal die mystische Himmelfahrt Mohammeds und erwarten dort am Ende aller Zeiten das jüngste Gericht. Von allen Altstadttoren aus lassen sich bis heute in Jerusalem sowohl der Haram als auch die Westmauer erreichen. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Dann wird geregelt, kontrolliert oder verboten. Nicht jeder Mensch hat ungehinderten Zugang zu den jeweiligen Heiligtümern. Wer das Plateau auf dem Tempelberg als Nicht-Muslim besuchen möchte, hat dazu nur an bestimmten Tagen und in einem engen Zeitfenster Gelegenheit. Zugang gibt es nur über das Maghrebiner-Tor nahe der Westmauer. Muslimen dagegen stehen 10 weitere Tore zur Verfügung, die sie weitgehend ungehindert betreten können. Diese Tore haben klangvolle Namen und eine je eigene Geschichte. Zum Bab al-Katanin, dem Tor der Baumwollhändler, führt ein überdachter Bazar, in dem sich heute bunte Süßigkeiten an den Verkaufsständen türmen.
Dieser Baumwollhändlerzug ist eine der Prachtstraßen, die von den Mamluken im 13., 14. Jahrhundert als schöne Zugänge zu dem heiligen Bezirk errichtet worden sind, eben auch gerade überdacht, um vor Sonne und Regen zu schützen. Hier ist oft freitags von vorne schon für Nicht-Muslime abgesperrt.
Wer es durch den Suk bis zum Tor schafft, trifft dort auf die israelische Polizei, die den Zugang kontrolliert. Die geöffneten Flügeltüren geben wenigstens einen Blick auf die goldene Kuppel des Felsendoms frei, der direkt gegenüber liegt. Vom Baumwollhändler Suk führt ein enger Seitenweg zu einer Stelle, die die kleine Westmauer genannt wird. Ein Stück der herodianischen Mauer, die den Tempelbezirk einst umgab, kommt hier wieder zum Vorschein.
Also Westmauer ist sowieso erstmal technisch gesehen die westliche Mauer des herodianischen Tempelbezirks. Dann gibt es den Teil, der halt offengelegt ist, der heute als jüdischer Gebetsort benutzt wird und der von Christen meist Klagemauer genannt wird. Kein Jude nennt das Klagemauer, sondern wir nennen es eben die Westmauer oder überhaupt die Mauer. Und da, wo heute Juden beten, das ist so ziemlich die einzige Ecke, wo man diese Mauer noch wirklich sieht und eben diese kleine Mauer. Und weil das nur so ein kleiner Mauerabschnitt ist, der noch zu sehen ist, heißt sie eben die kleine Westmauer.
Die spätere Umbauung des ehemaligen Tempelbezirks hat ausgerechnet diesen kleinen Platz freigelassen. So kommt es, dass sich mitten im muslimischen Viertel ein jüdischer Gebetsplatz befindet.
Also man sieht ja auch hier, so wie man eben auch in die offizielle Westmauer Zettel mit Bitten reinsteckt, wird das teilweise auch hier gemacht. Als ich letztes Mal hier war, vor ein paar Wochen, stand auch wirklich eine Jüdin da und hat hier gebetet. Und es gab solche Versuche, das wirklich so auch als Gebetsraum wieder zu errichten. Inzwischen ist hier zumindest ein Schild, aber irgendwie funktioniert es bisher noch nicht so, dass das wirklich dauernd als Gebetsort für Juden benutzt wird.
Nur wenige Schritte entfernt befindet sich der Zugang zur eigentlichen Westmauer, hebräisch Kotel, die für Juden aus aller Welt so bedeutsam ist. Auch hier werden Pässe kontrolliert und das Gepäck gecheckt. Links von diesem Zugang führt eine Treppe in die darüberliegende Bab al-Silsileh-Straße. Auch sie führt an eins der Tore zum Tempelberg, das Kettentor.
Das ist Silsileh bzw. Schalchelet auf Hebräisch, ist die Kette.
Weil dieser Weg geradewegs
auf den Kettendom geht. Das ist ja das kleine Gebäude neben dem Felsendom, wo es die Legende gibt, dass er die Kette aus dem Himmel gehangen hat, an dem man feststellen konnte, ob jemand die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Kennt ihr die Geschichte? Wer die Wahrheit gesagt hat, konnte die Kette festhalten und wer gelogen hat, dem hat die Kette sich entzogen.
So erzählt es jedenfalls die Legende. Und sie sagt auch, dass es vorbei war mit der Wahrheitsfindung, als jemand Unsinn mit der Kette trieb und sie zurück in den Himmel gezogen wurde. Immer noch sichtbar in dieser Bab al-Silsileh-Straße ist muslimische Frömmigkeit vergangener Jahrhunderte. Die Arabistin Angelika Neuwirth kennt die Koranschule, die Tashtamariye, die sich in dieser Straße seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts befindet. Ein Schild über dem Eingang in das prächtige mamlukische Gebäude nennt den Gründer.
Das ist dieser Tashtamur, also ein Amir, ein Militär, ja, so ein Angehöriger des Hofes der Mamluken, der hier eine Funktion hatte, ja, eine administrative Funktion. Und dann hier sich hat begraben lassen, weil er auch wahrscheinlich der Meinung war, dass man hier rascher der Auferstehung teilhaftig wird. Ne? Das war ja die allgemeine Meinung bei Juden und Christen und Muslimen gleichermaßen, dass man bei der Auferstehung gleich an erster Stelle ist, wenn man hier stirbt oder begraben ist.
Der Emir hat für diese Auferstehung aber noch auf andere Weise vorgesorgt. Damit ihn bis dahin möglichst viel Segen begleitet, hat er den Raum, in dem sich bis heute sein Grabstein befindet, mit einer Gebetsnische und einem vergitterten Fenster ausstatten lassen.
Ja, also hier war ein Koransalzitator stationiert, der konnte den ganzen Tag auf Kosten dieses Stifters Koran rezitieren und das hörte man nach draußen. Denn das war die Straße, durch die man zum Tempel ging. Hat er gestanden und rezitiert und die Vorbeigehenden haben dann einen Segensspruch über den Verstorbenen gesprochen aus Dankbarkeit.
In der Bab al-Silsileh-Straße gibt es noch verschiedene andere solcher Einrichtungen, in denen ehemals durch das Fenster Rezitationen zu hören waren, die die Pilger auf dem Weg zum Haram begleiteten und dem Stifter zum Segen gereichen sollten. Die Bab al-Silsileh-Straße gehen heute natürlich auch Gläubige, die aus dem angrenzenden jüdischen Viertel zur Westmauer wollen. Nur wenige Schritte, dann erreichen sie den großen Platz und die Kotel. Von der Staatsgründung 1948 bis zum Sechstagekrieg stand dieser jüdische Gebets- und Erinnerungsort unter jordanischer Herrschaft und war für Juden nicht zugänglich. Mit der Rückeroberung der Jerusalemer Altstadt 1967 hat sich die Bedeutung der Westmauer enorm gesteigert.
Wir wissen von Gebeten an der Westmauer seit dem 16. Jahrhundert, aber das war damals eben wirklich nur eine schmale Gasse von vielleicht 3 Metern. Da konnte man vielleicht individuelle Gebete durchführen, aber die eigentlichen Gemeindegebete wurden in den Synagogen im jüdischen Viertel gehalten. Ja, also ich würde schon sagen, sie hat seit 1967 ist sie der heilige nationale jüdische Ort. Ein bisschen unterschiedlich, wie fromm die Leute ist, werden sie es eben mehr als nationalen oder mehr als religiösen Ort sehen, aber schon so als ein Identifizierungsort.
Heute wird das gesamte Areal als öffentliche Synagoge betrachtet, sowie auch das ganze Plateau oberhalb der Mauer zur Moschee werden kann. Im allgegenwärtigen Konflikt zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern manifestiert sich an diesen heiligen Orten immer mehr als nur der Glaube.
Hier werden ja auch Soldatenvereidigungen vorgenommen, Neueinwanderer bekommen ihre Personalausweise hier, also auch auf diese Weise stilisiert man es national. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ist halt eigentlich nur eine Mauer, was soll's.
Doch den wenigsten Menschen dürfte es gelingen, die religiösen Stätten in der Jerusalemer Altstadt nur als eine Ansammlung alter Steine zu betrachten. Denn die vielen Gläubigen in den Gassen erinnern stets daran, wie heilig diese Orte für sie sind.
So wie im Christentum 7 Wochen nach Ostern Pfingsten gefeiert wird, wird im Judentum 7 Wochen nach Pessach Schawort begangen. Schawort, das heißt Wochenfest. Und welche Bedeutung Schawort in der jüdischen Religion hat, was da genau gefeiert wird und wie, darüber möchte ich jetzt mit Rabbiner Steven Langnas sprechen. Er ist Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Gründer des Münchner Lehrhauses der Religionen und Dozent an der Ludwig-Maximilians-Universität. Universität in München. Herr Langnas, woran wird zu Schawort erinnert? Es sind ja 2 Bedeutungen bekannt: Schawort als Erntefest und als Fest der Gabe der Tora.
Ja, also erstens, Schawort ist eine die 3 Wallfahrtsfesten mit Pessach und Sukkos zusammen, das Laubhüttenfest, wo in die Zeiten, als der Tempel noch stand, viele Juden sind nach Jerusalem gegangen, um diesen Feiertag dort zu feiern und die erste Früchte dort zu opfern. Und es ist auch ein Erntedankfest, weil das ist der Ende von die Weizenernte. Aber vor allem in die jüdische Welt heute, die Bedeutung von Schwurs ist die Gesetzgebung am Berg Sinai.
Und was erzählt die Bibel darüber genau?
Das war die Gipfel sozusagen von dem Auszug aus Ägypten. 49 Tage später haben wir die Tora bekommen, was der Wegweiser unser Leben ist. Und es war diese 2 Ereignisse, also der Auszug aus Ägypten und die Gesetzgebung am Berg Sinai, der uns verwandelt hat von einer großen Familie zu einem Volk.
Was ist das für eine Zeit, in der gläubige Juden und Jüdinnen ja auch die Tage ganz bewusst und rituell zählen?
Wir nennen das die Omer-Zeit, weil also ursprünglich in biblischen Zeiten und aus der Tempel noch stand, gab es ein Maß von Gerstengraupen, der geopfert wurde als Zeichen, dass die neue Ernte begonnen hat. Und es steht auch in die Bibel, dass die Tage sollen gezählt werden. Das Opferdienst haben wir nicht mehr, aber wir zählen immer noch jeden Tag von dieser Omer-Zeit zwischen Pessach und Shavuos. Das ist sozusagen eine Brücke zwischen die 2 Festen. Und jeden Tag von der Omer-Zeit überlegen wir uns, wie wir unser Leben, unseren Charakter bessern könnte, um würdig zu sein, die Tora am Shavuos zu bekommen.
Wenn Sie Shavuos sagen, dann meinen Sie das Shavuot-Fest?
Ja, also es gibt verschiedene Aussprachen im Hebräisch und in die europäische aschkenasische Aussprache, mit dem ich aufgewachsen bin. Man sagt statt Shavuot, Shavuos.
Und dieses Zählen der Tage bis zum Empfang der Tora, findet das in der Synagoge statt oder kann dieses Zählen von gläubigen Jüdinnen und Juden auch zu Hause vorgenommen werden?
Wenn ein Abendgottesdienst spät genug ist, also nach dem Sonnenuntergang, wo es bei uns ein neuer Tag beginnt, dann wird das Omer gezählt in die Synagoge als ein Teil des Abendgottesdienstes. Aber sonst hat jeder eine Pflicht, das für sich zu tun. Und wenn man es nicht in die Synagoge macht, dann macht man es zu Hause. Und das ist sozusagen wie im Christentum am Ostern. Jeder muss die Auferstehung für sich erleben. Bei uns, also jeder soll die Gesetzgebung jedes Jahr für sich neu erleben.
Die Israeliten haben die Tora ja am Berg Sinai von Gott nicht nur angenommen, sie haben auch gesagt, dass sie die Tora tun wollen. Was bedeutete das? Und was bedeutet dies auch noch heute für gläubige Juden und Jüdinnen?
Also normalerweise, wenn sie mir sagen würde, können Sie mir einen Gefallen tun? Die erste Frage ist was? Man will verstehen, um was es geht. Also die Kinder Israels damals waren so auf eine Gipfel des Glaubens und Gottesvertrauen, dass sie bereit waren, die Tora zu akzeptieren, bevor sie den Inhalt gewusst haben. Deswegen haben sie gesagt, wir werden tun und wir werden zuhören. Das ist immer noch der Fall, dass wenn du eine gläubige Jude bist, du fühlst dich verpflichtet, die Gesetze der Tora zu folgen.
Mit Steven Langnas, Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg, spreche ich über das jüdische Shavuot-Fest. Und zu Shavuot gehört auch, dass eine ganze Nacht hindurch die Tora studiert wird. Was hat es damit auf sich?
Also es gab vor die Gesetzgebung am Berg Sinai eine 3 Tage lang Vorbereitungszeit. Und nach der Überlieferung, die Leute waren sehr begeistert, haben sich geistig und körperlich dafür vorbereitet, aber verschlafen haben am großen Tag. Und aus ewiger Wiedergutmachung lernen viele Leute den ersten Nachtschwur die ganze Nacht durch, aus ewiger Wiedergutmachung für die Verspätung von unserer Vorfahren.
Und dann gibt es auch noch andere Traditionen. Und zwar gehört da der Verzehr von Milchspeisen dazu, wie etwa Käsekuchen. Woher kommt dieser Brauch?
Grund dafür ist, dass mit der Gesetzgebung am Berg Sinai das Volk Israel auch die Speisevorschriften bekommen. Also was koscher ist, was nicht koscher ist, wie alles geschlachtet werden muss und so weiter. Und bis sie das alles gelernt haben, genug um zu praktizieren, haben sie Milchspeisen gegessen. Und dass wir Milchspeisen, Käsekuchen und so weiter am Schwurs essen, das ist eine Erinnerung an diesen Lernprozess nach der Gesetzgebung.
Wenn man das christliche Pfingsten und das jüdische Schawort nimmt, dann fällt auf, dass beide Namen mit Zeit und mit Zählen zu tun haben. Schawort das Wochenfest und Pfingsten kommt von dem griechischen Wort Pentekoste, der 50. Tag. Und es gibt wohl auch eine direkte Verbindung zwischen beiden Festen, denn es soll ja beim Schawortfest gewesen sein, geschehen sein, dass dem christlichen Glauben nach der Heilige Geist über die Jünger kam. Sehen Sie darüber hinaus Parallelen zwischen Schawort und Pfingsten?
Der 50. Tag nach dem Pessachfest, das ist für uns Juden klar, mit Christentum verbunden, was im Neuen Testament beschrieben ist, dass die Jünger und die Anwesenden den Heiligen Geist empfangen haben. Das war anscheinend an Schawurs. Aber was in dem Neuen Testament beschrieben ist, die Bedeutung von Pfingsten für Christen ist schon etwas Entferntes. Also es ist mir nicht bekannt, dass Pfingsten im Neuen Testament ist mit der Gesetzgebung am Berg Sinai verbunden.
Könnte man vielleicht sagen, dass es bei beiden Festen ja um Kernbotschaften der jeweiligen Religion geht. Also die Gabe der Tora im Judentum und im Christentum, das Geschenk des Heiligen Geistes. Wichtige Botschaften, und dennoch sind es Feste, die vielleicht in der religiösen Praxis manchmal ein wenig unterschätzt werden. Wie sehen Sie das?
Dass Shavuot unterschätzt wird, das stimmt leider, aber eine der Gründe dafür ist, dass mit den anderen drei Wallfahrtsfesten, Pessach und Sukkot, das Laubhüttenfest, sind besondere Gebote und besondere Symbole damit verbunden, die Vorschriften sind. Und Shavuot hat das nicht. Und ich glaube, das ist eine der Gründe, dass es ist nicht so sehr verankert in die Bewusstsein von vielen jüdischen Leuten.
Der Heilige Geist, der spielt ja auch im Judentum eine Rolle. Gibt es denn einen Unterschied zu dem Heiligen Geist, dessen Ankunft die Christen und Christinnen an Pfingsten feiern?
Also Heilige Geist auf Hebräisch ist übersetzt Ruach HaKodesh. Und das ist im Judentum verstanden eher als eine göttliche Inspiration, dass du ein Einsicht bekommst in Gottes Wünsche und was er vorhat und so weiter und so weiter. Und dieser Ruach HaKodesh hatte alle die Propheten zum Beispiel. Aber soweit wie ich weiß, im Christentum ist das Konzept von Heiliger Geist eng mit Jesus verbunden, was für uns ein fremdes Konzept ist.
Finden Sie das eigentlich hilfreich, Parallelen zwischen den jüdischen und den christlichen Festen zu suchen? Oder sehen Sie die Gefahr, dass da alles tendenziell eher durch die christliche Brille betrachtet wird?
Vor allem beim Pessachfest gibt es sehr viel zu vergleichen. Und sehr viele Elemente vom Ostenfest wurden vom Pessach hergeleitet. Aber bei Shavuot und Pfingsten ist die Verbindung also nicht sehr stark.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Rabbiner Steven Langnas von der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt ist die im Irak. Doch ist sie in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft. Rund 1,5 Millionen Christinnen und Christen gab es in dem mehrheitlich muslimischen Land, als der Diktator Saddam Hussein 2003 gestürzt wurde. Heute leben nur noch etwa 400.000 Christen im Irak, Schätzungen zufolge. Der Grund für den Exodus? Bürgerkrieg und Terror. Auch Christen wurden immer wieder zur Zielscheibe von Anschlägen und Zerstörung. Inzwischen hat die Gewalt zwar abgenommen, doch Hunderttausende irakische Christen leben nun fern der Heimat. Wie geht es jenen, die geblieben sind? Felix Welisch hat in Bagdad zwei Geschwister getroffen, die nicht gehen wollten.
Die Ränge des Nationaltheaters in Bagdad sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Hunderte Menschen warten an diesem Samstag im März auf ein Konzert des irakischen Symphonieorchesters. Rund 60 Musikerinnen betreten die Bühne. Das Orchester ist ein Spiegel der vielfältigen Bevölkerung des Landes. An den Instrumenten sitzen Schiitinnen, Sunniten, Kurden, Armenierinnen, Turkmenen und Christen. Auch wenn viele der Mitglieder zusammen mit Hunderttausenden anderen in den 20 Jahren seit dem Sturz Saddam Husseins aus dem Land fliehen mussten, das Orchester hat überlebt.
Die Musik ist für mich der helle Punkt in der Dunkelheit, die wir im Irak erlebt haben. Durch sie kann ich die negativen Dinge überwinden. Wenn ich spiele, vergesse ich alles, alle negativen Gedanken.
Sagt Fadi Allo, Querflötist und einer der vier Christen des Orchesters. Neben ihm sitzt seine Schwester Fadia, die im Orchester Viola spielt.
Musik berührt und bringt die Menschen zusammen. Wenn wir zusammen spielen, entsteht Synchronizität und Harmonie.
Fadia ist 24, ihr Bruder 26. Der größte Teil ihrer Kindheit und Jugend waren geprägt von Instabilität, Krieg und Konflikt.
Ich war 6, als der Irakkrieg begann. Am Anfang erging es mir wie jedem irakischen Kind in meinem Alter, egal ob Christ oder Moslem. Aber nach 2006 nahm die Gewalt zwischen den religiösen Gruppen immer weiter zu. Leute fingen an zu sagen, du bist Christ, du bist ein Ungläubiger.
Wenige Jahre nach dem Sturz Saddam Husseins rutschte das Land in einen blutigen Bürgerkrieg, dessen Fronten zum Teil zwischen den Religionsgemeinschaften verliefen. Die meisten Kämpfe und Anschläge ereigneten sich zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen, doch auch Angehörige der christlichen Minderheit und anderer Glaubensrichtungen wurden mehr und mehr angegriffen. Am 30. Oktober 2010 traf es die Kirche, die Fadi und Fadia oft mit ihren Eltern besuchten.
Es war Sonntag. Wir waren an diesem Tag in einer anderen Kirche. Dann rief mich mein Lehrer an und fragte, ob ich etwas von Saham wisse, ein Freund von mir und auch Musiker.
The attackers took control of the church in Karada district around sunset on Sunday. It came after Iraqi
security. Während der Abendmesse stürmten mehrere Attentäter die Sayyidat al-Najd-Kathedrale im Herzen Bagdads, in der sich mehr als 100 Gläubige aufhielten und nahmen Geiseln. Als irakische Sicherheitskräfte die Kirche stürmten, zündeten die Angreifer Sprengstoffgürtel. 68 Menschen starben. Später bekannte sich die Gruppe Islamischer Staat im Irak zu dem Anschlag.
Stunden später, als alles vorbei war, haben wir erfahren, dass auch Saham unter den Toten war und viele andere, die wir kannten. Dieser Tag hätte nie passieren dürfen. Damals haben viele Christen beschlossen, den Irak zu verlassen.
Auch wir haben überlegt zu gehen, aber unsere Eltern hätten ihre Arbeit und wir die Schule und die Musik zurücklassen müssen. Also sind wir geblieben.
Wir sind 40 Tage nach dem Anschlag wieder in die Kirche gegangen. Das fiel mir schwer. Alle standen noch unter Schock. Viele haben geweint.
Die Sayyidat al-Najd-Kathedrale 13 Jahre später. Noch immer umgeben meterhohe Betonbarrieren die Kirche. Im Inneren haben sich an einem Sonntag im März rund 100 Menschen versammelt. Trotz der Angst kamen auch Fadi und Fadia nach dem Anschlag wieder regelmäßig, um weiter im Kirchenorchester zu spielen. Für Fadia lag darin auch ein Weg, mit den schrecklichen Ereignissen umzugehen.
Ich habe in der Kirche gespielt, im Nationalorchester, auf Veranstaltungen. Meine Botschaft ist, wir sind hier, wir werden immer hier sein, egal was sie tun.
2013 zog mit der Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staates eine neue Bedrohung auf. Diesmal traf es Mosul im Norden des Landes, wo ein Großteil der Familie Alo im Dorf Batala lebte.
Als der IS in Mosul ankam, hatte die Frau meines Cousins gerade ein Kind bekommen. Als sie die Angriffe hörten, packten sie ihre Dokumente und flohen nach Erbil, wo sich 5 Familien das Haus meines Großvaters teilten. Meine Cousins und viele andere Familien gingen von dort entweder ins Ausland oder kamen nach Bagdad.
Wie viele Christen es im Irak noch gibt, weiß niemand genau. Waren es vor dem Sturz des Saddam-Regimes noch mehr als 1 Million, so haben heute Schätzungen zufolge zwischen 50% und 90% das Land verlassen.
Viele, die ich kannte, sind gegangen, aus der Kirche und aus meiner Familie. Auch eine Cousine, bei der ich oft übernachtet habe. Es macht mich traurig und manchmal einsam.
Trotzdem will Fadia bleiben, auch weil sich die Lage der Christen heute verbessert habe.
Wir werden heute mit mehr Respekt behandelt. Die Menschen sagen, ihr habt niemanden entführt und keine Anschläge verübt. Viele sehen Christen deswegen heute als die Guten.
Immer wieder habe es auch Momente der Hoffnung gegeben, wie im März vor 2 Jahren, als Papst Franziskus als erstes Kirchenoberhaupt den Irak besuchte.
Es hat gezeigt, dass der Irak heute sicherer ist und dass die Menschen zurückkommen und das Land wieder aufbauen können.
Wenige 100 Meter von Fadia und Fadis Kirche liegt die St. Josef-Kathedrale der chaldäischen Christen. Die Chaldäer machen den Großteil der Katholiken im Irak aus. Ihr Oberhaupt, Kardinal Luis Rafael Sacco, hat an einem Montag im März zu einem Gedenkgottesdienst anlässlich des Papstbesuchs geladen.
Das Verhalten uns gegenüber hat sich verändert. Heute kann man als Christ wieder erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen. Und besonders die junge Generation entwickelt zunehmend Widerstand gegen Extremismus und islamischen Fundamentalismus. Diese Ideologie funktioniert für viele nicht mehr.
Sagt Kardinal Sarko. Doch auch wenn sich die Christen im Irak heute wieder etwas sicherer fühlen könnten, das Land stehe weiterhin vor gewaltigen Herausforderungen. Und solange die Regierung es nicht schaffe, gegen den Einfluss von Milizen, die Spaltung der Gesellschaft, die zunehmende Wasserknappheit und die wirtschaftliche Stagnation vorzugehen, solange würden weiter Menschen das Land verlassen, auch Christen.
Wir haben kein Vertrauen. Die Milizen haben heute mehr Waffen als die irakische Armee. Und ihre Vertreter sitzen in der Regierung und bereichern sich, während viele junge Menschen keine Arbeit haben. Wir bräuchten ein Wunder, aber Wunder sind heutzutage sehr schwer zu bekommen.
Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur, in dem heute das Heilige im Mittelpunkt stand. Heilige Orte und Wege, der Heilige Geist und die Heilige Schrift der Tora. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.